Deutschlandfunk Interview.
Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Im Gegenteil, die Frequenz der schlechten Nachrichten nimmt zu. Die Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren ihre Wachstumsprognosen für Deutschland immer weiter nach unten. Null Wachstum, VW schlittert in eine tiefe Krise. Ex-EZB-Chef Mario Draghi sieht die Wettbewerbsfähigkeit ganz Europas in Gefahr und mahnt ein rigoroses Umsteuern an. Und fast schon als Fanal für den Zustand des Landes stürzt in Dresden die Carola-Brücke ein. Einfach so. Der Investitionsbedarf ist riesig und zwar überall, aber Geld ist kein Star. Lässt sich heute wieder auch im Bundestag gut ablesen, wo der geschrumpfte Etat des Wirtschaftsministers debattiert wird. Wie also weitermachen? Über all das können wir jetzt sprechen mit Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Bundestag. Schönen guten Morgen, Frau Klöckner.
Hallo, guten Morgen.
Ist Deutschland auf dem absteigenden Ast?
Das wäre mir jetzt zu depressiv, wenn man das so pauschal sagen würde. Gehen wir differenziert ran. Mhm. Wirtschaftspolitisch gesehen zeigen die Zahlen, aber zeigen auch Entlassungen, zeigen Investitionen, die ins Ausland abfließen und steigende Insolvenzen, dass Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit massiv abgenommen hat. Unsere Wirtschaft ist leider zum Schlusslicht geworden, was die Dynamik angeht. Und ich meine, 30% Insolvenzsteigerung im Vergleich zum Vorher, das ist massiv. Und wir sehen, dass in den vergangenen 3 Jahren fast 300 Milliarden Euro aus Deutschland heraus Investitionen ins Ausland abgeflossen sind. Und das ist keine konjunkturelle Delle, das ist eine strukturelle Veränderung. Und wenn die Wirtschafts- oder Wachstumsprognose nur noch bei 0% liegt, dann ist das auch ein Alarmsignal, da muss man gegensteuern mit einem Gesamtpaket, mit einem Sofortprogramm für die Wirtschaft.
Okay, wenn Sie sagen strukturelle Krise, dann ist das ja etwas, was sich wahrscheinlich lange aufgebaut hat. Nehmen wir mal so ein paar Schlagworte noch mal rein. Die Autoindustrie, die in der Krise ist, das ist ja Deutschlands Kronjuwel lange gewesen. Die Infrastruktur kaputt, dann haben wir den Fachkräftemangel. Das alles zahlt auf diese Probleme, die Sie beschrieben haben, massiv an. Ist das alles Robert Habecks Schuld?
Das wäre jetzt auch ein bisschen intellektuell unterkomplex. Also wenn man
das jetzt auf eine
Person betrachten würde. Aber schauen wir doch mal, was in dieser Situation jetzt gerade passiert. Wir hatten 10 Jahre hintereinander Wirtschaftswachstum. Das war gut, das war richtig. Was haben wir jetzt? Wir haben 0,2% Wachstum gehabt. Das reicht nicht für das, was wir für den Wettbewerb brauchen, um auch Transformation zu finanzieren. Das Problem ist, dass in dieser Phase, wo Energiekosten steigen, man aus der Kernenergie aussteigt, in dieser Phase, wo Unternehmen unter Bürokratie ächzen, noch weitere neue Vorschriften dazukommen und dass in dieser Phase ein Bürgergeld eingeführt wird, das nicht Arbeit anreizt, sondern eher das Nichtarbeiten anreizt und dass in dieser Phase zum Beispiel ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eben nicht ausgesetzt wird, sondern Betriebe Personal einstellen müssen zur Dokumentation und nicht zur Planung von neuen Projekten. Also wenn man das zusammennimmt, ist ja die Frage, was tut man gegen eine solche Entwicklung? Und da ist der Bundeswirtschaftsminister genau auf dem anderen Pfad unterwegs. Er ladet noch Steine in den Rucksack unserer deutschen Wirtschaft.
Was meinen, weil er jetzt beispielsweise die 3 Atomkraftwerke abgeschaltet hat, meinen Sie? Beispielsweise, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das ist ein Teil, das ist ja eine Addition. Also wir können ja nicht auf der einen Seite beklagen, dass die Energiekosten so hoch sind und auf der anderen Seite selbst dann das Energieangebot verknappen, uns dann beschweren, dass wir zum Rekordimporteur werden von Energie und sich dann auch ganze Industrien bei uns verabschieden.
Das aber ganz kurz, ja. Also Frau Klöckner, man kann ja den Atomausstieg, den ja die CDU maßgeblich beschlossen und über Jahre vorangetrieben hat, aus guten, also wirklich guten Gründen kritisieren und natürlich auch die Abschaltung der letzten 3 AKW. Es waren übrigens 14 und 3 davon hat jetzt Habeck abgeschaltet durch die Ampel. Aber dass diese 3 fehlenden AKW Ursache sind für die hohen Energiepreise, das stimmt ja schlicht und ergreifend nicht. Das hängt mit dem russischen Angriffskrieg zusammen.
Als großer Verteidiger von Herrn Habeck hier gerade.
Ist jetzt meine Aufgabe, wenn ich mit Ihnen spreche.
Ja. Nein, da freuen wir uns ja sehr, dass Herr Habeck jetzt auch noch ein paar Sympathisanten hat. Aber der Punkt ist am Ende doch ein anderer. Es ist doch die Addition von unterschiedlichen Maßnahmen, die eine Regierung übernimmt. Und wenn Sie sagen, die Union hat das damals maßgeblich vorangetragen, innerhalb von einem Jahrzehnt kann und muss Politik sogar Entscheidungen korrigieren, wenn die Kriterien sich geändert haben. Und ein Punkt ist zum Beispiel das Thema Energie. Ein weiterer Punkt ist die Frage, wie gehe ich mit Arbeit um, lohnt es sich? Oder wir sehen, wir sind bei einer Steuerquote für unsere Unternehmen in Deutschland bei etwa 29%. Im europäischen Schnitt sind wir bei 21%. Hier brauchen wir strukturelle Reformen. Wir haben eine Tageshöchstarbeitszeit in Deutschland, obwohl eine Wochenhöchstarbeitszeit möglich wäre. Stattdessen findet auch Herr Habeck, dass das Recht auf Homeoffice ein Punkt wäre, der interessant sein könnte. Ich meine, die Addition von Verunsicherung unserer Wirtschaft ist ein Problem. Und wenn Herr Habeck auch klimapolitische Ziele setzt, Politik muss Ziele setzen, aber die so unrealistisch sind, dass am Ende die Wirtschaft das überhaupt nicht schafft, dann wird es auch kein Land auf dieser Welt uns nachmachen, wenn wir unsere Industrie zerstören, wenn Ökologie oder ökologische Ziele so im Mittelpunkt stehen, ohne dass die Umsetzbarkeit mitgedacht wird.
Dann filtere ich jetzt mal einen Vorschlag, den Sie gemacht haben, beziehungsweise einen Kritikpunkt, den Sie gemacht haben, raus. Sie würden auf jeden Fall also die Unternehmenssteuern massiv senken.
Wir müssten sehr klar für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer. Und eines ist klar, wenn ein Betrieb massiv mehr steuerliche Belastungen hat, dann wird dieses Unternehmen sich überlegen, wo sind meine Rahmenbedingungen besser? Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir vor allen Dingen Menschen in Arbeit bringen, während die Zahl der Stellen, die unbesetzt sind und deshalb auch keine Aufträge in dem Maße angenommen werden können. Ja. Während diese Zahl steigt, steigt aber auch die Anzahl derer, die Bürgergeld empfangen. Und deshalb stimmt das Arbeitsmarktinstrument nicht. Und dadurch fehlt uns Geld. Zum einen das Geld, das bezahlt werden muss für Bürgergeldempfänger und zum anderen das Geld, was durch die Einkommenssteuer zum Beispiel fehlt.
Ja, also das heißt, Steuer runter kostet aber natürlich erstmal Geld. Also das ist so. Das finanziert sich ja nicht selber. Beispielsweise die USA mit ihrem Inflation Reduction Act, wo es ja auch um viele Steuererleichterungen geht, die haben das erstmal mit Geld unterfüttert. Wie viel Geld müsste dann die Bundesrepublik in ihrem Haushalt, die Bundesregierung in die Hand nehmen dafür?
Sie haben richtigerweise die USA gerade erwähnt, aber nur einen Teil davon erwähnt, was Sie gemacht haben. Der Inflation Reduction Act gibt Steueranreize, Steuererleichterungen, Gutschriften, interessante Kreditkonditionen. Und eine politische Zielvorgabe, nämlich Emissionsreduktion. Und dann sagen die Amerikaner, feel free. Aber in Deutschland sagt Herr Habeck, ich beschreibe euch und sage euch noch, was ihr genau zu tun habt. Also politisches Mikromanagement in die Betriebe hinein. Also
okay,
was
aber die Frage
er verbietet. Und insofern, nein, das hat schon etwas mit damit zu tun, ob ein Unternehmen dann sagt, technologieoffen, dann legen wir eben los. Schauen wir mal unseren Haushalt an. Sie haben ihn angesprochen. 180 Milliarden Euro, das sind 40% des Haushaltes, laufen in den Sozialetat. Völlig verschätzt hat sich diese Bundesregierung bei den Ausgaben für das Nichtarbeiten, nämlich für das Bürgergeld. Geld ist genug da. Wir machen 100 Milliarden Euro Schulden trotz Schuldenbremse in zwei Jahren.
180 Milliarden Euro, das muss ich jetzt mal ganz kurz, 180 Milliarden Euro. Hört sich natürlich extrem viel an, ist auch extrem viel Geld. Zur Wahrheit gehört natürlich, dass 140 Milliarden oder 130 Milliarden Tendenz massiv steigend in die Rente geht. Da kann die Bundesregierung relativ wenig dran machen. Das würden sie auch nicht ändern. Das ist einfach aufgrund des demografischen Faktors so, dass das der größte Posten ist.
Naja, man kann schon, ich meine, ist ja schön, dass Sie da alles jetzt so hinnehmen, was die Bundesregierung macht.
Ich nehme gar nichts anders hin. Ich nehme jetzt nur, versuche jetzt nur, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Ja. Aber man kann etwas tun. Es sind ja Stellschrauben. Man kann 3 Jahre lang etwas beklagen oder man kann an die Stellschrauben drangehen. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht in 16 Jahren. Aber und die Aufgabe einer Opposition ist es, auch festzustellen und zu fragen, warum man in einer solchen Situation nicht zum Beispiel das Arbeiten im Rentenalter, nicht jeder ist Dachdecker und kann nicht mehr arbeiten. Es gibt auch Menschen, die würden gerne arbeiten, aber es lohnt sich rein steuerlich nicht. Warum man in dieser Zeit das nicht ändert? Menschen, die Überstunden arbeiten, nur mal ein Beispiel, man kann viel ändern daran. Die Überstunden arbeiten, die haben am Ende, wenn sie ausbezahlt werden, 40 Cent nur von einem Euro. Und schauen wir uns das Rentenpaket an der Bundesregierung. Das führt dazu, dass im Jahre 2028 etwa wir bei über 45% Lohnnebenkosten sind. Das alles wirkt Arbeit und auch Steuerzahlen ab. Also insofern, man kann schon ein bisschen was machen als Bundesregierung.
Ja, das ist absolut. Und Sie haben jetzt so viele Bälle in die Luft geworfen. Verstehe ich auch. Aber meine Einstiegsfrage war ja, oder beziehungsweise meine ursprüngliche Frage war ja, wie viel Geld sollte die Bundesregierung in die Hand nehmen, um die Steuern für die Unternehmen zu senken?
Die Bundesregierung hat viel Geld. Unser Bundeshaushalt ist so groß wie nie. Und es geht um die richtige.
Das war nicht meine Frage.
Es geht, ja, aber es war jetzt meine Antwort. Es geht am Ende darum, dass man mit dem Geld, was man hat, auch zurechtkommt. Und es wäre jetzt, um es nochmal kurz zu sagen, auch ein bisschen unterkomplex, dass ich Ihnen jetzt eine Zahl hinwerfe, was die Bundesregierung in die Hand nehmen soll, um die Steuern zu senken. Es geht doch erstmal um die Zielbeschreibung. Sind die Steuern für Unternehmen in Deutschland zu hoch? Ja, das sind sie, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Unternehmen suchen sich andere Standorte aus. Sind die Steuern für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu hoch? Ja, das sind sie, weil sich Arbeiten oft gar nicht mehr lohnt gegenüber anderen Transferleistungen. Mhm. Und sind die bürokratischen Auflagen für Unternehmen zu hoch? Ja, das sind sie. Und schauen wir uns mal an, wie viel Geld steht für Infrastruktur im Haushalt. Wir haben jährlich Milliarden Ausgabenreste, die nicht abgerufen werden. Das hat was damit zu tun, dass Projekte oder Zyklen viel zu lange sind, dass es zu viele Einsprüche auch übrigens von Bürgerinnen und Bürgern gibt, dass am Ende Kommunen das Geld, was ihnen auch zur Verfügung gestellt wird, überhaupt nicht abrufen.
Die sogenannte globale Minderausgabe haben wir jetzt natürlich viel gelernt bei der Haushaltsaufstellung der Bundesregierung jetzt gerade. Nichtsdestotrotz, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Investitionsbedarf. Ich frage mal anders. Mario Draghi gibt eine ähnlich verheerende Analyse ab zum Zustand der Wirtschaft in Deutschland und in Europa generell und sagt, Deutschland und Europa müsste 800 Milliarden Euro jährlich investieren, also Europa, um wieder auf Augenhöhe mit den USA und China zu kommen. Gehen Sie damit?
Dass wir mehr Investitionen brauchen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu gewährleisten in Europa. Das ist notwendig. Der Green Deal ist dermaßen ambitioniert, da wurde leider Ökologie, Ökonomie und die soziale Frage nicht gemeinsam beantwortet in Balance, sondern die Ökologie einseitig hervorgehoben. Die Europa hat nicht weniger Geld in die Hand genommen als die USA mit dem Inflation Reduction Act. Und insofern muss Europa jetzt in der neuen Legislaturperiode die Europäische Kommission, deshalb wird es auch darauf ankommen, wer welche Posten auch einnimmt als Kommissar oder Kommissarin, muss sehr klar die Ausgaben so steuern, dass sie für die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Wirtschaft auch dienen.
Maßgeblich vorangetrieben wurde der Green Deal von Ursula von der Leyen, ihrer Parteifreundin von der CDU. War das also ein Fehler? Sollte der Green Deal rückabgewickelt werden?
Der Green Deal muss weiterentwickelt werden zu einem Wettbewerbs- und einem sogenannten Growth Deal. Es muss ganz klar wieder ins Zentrum, dass wir auch Wachstum brauchen, um Wohlstand, um auch Transformation zu sichern. Und wir sehen, dass wir eine gewisse Deindustrialisierung haben. Und es waren ja gerade die Grünen, die für so ein genanntes Degrowth gestanden haben. Wachstum war des Teufels. Aber wir werden keinen Klima- und Umweltschutz hinbekommen, indem wir unseren Wohlstand.
Ja, auch dass Sie mir jetzt wieder vorwerfen, ich würde Robert Habeck verteidigen. Meine Rolle ist es genauso, wie es Ihre Rolle ist, die Opposition zu hinterfragen. Es ist meine Rolle, ja, den Gesprächspartner zu hinterfragen, den ich am Telefon habe. Robert Habeck hat schon immer von grünem Wachstum gesprochen und nicht von Degrowth.
Das sehen wir ja gerade, das grüne Wachstum. Dieses grüne Wirtschaftswunder, wie er es auch genannt hat, ist jetzt bei der Prognose Nullwachstum. Also so ein grünes Wachstum brauchen wir nicht. Er hat unterteilt in gute und schlechte Wirtschaft. Wir sehen es bei seinen Sektorleitlinien, wer überhaupt noch Hermesbürgschaften bekommen soll. Also wenn man unterteilt, welche Wirtschaft einem genehm ist, weil sie der Grünen auch, ich sage, Ideologie entspricht, dann geht so etwas in die Hose. Dann legt man die Axt an die eigene Wirtschaft an. Und wenn Sie mit der Wirtschaft reden, und das tun Sie auch als Profi, bekommen Sie doch genau das rückgespiegelt. Und auch übrigens von denen, die Tränen die Augen bekommen haben, als sie mit Robert reden durften. Ja. Deren Haltung ist mittlerweile eine andere.
Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Union. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Wiederhören.